My name is Rainer Glaschig. I'm affiliated or associated with the Heinz Dixdorf Museums Forum. And about 1 year ago, the director came back from the MIT and told me about Wahlwind and Guy Federko. And I found this a very fascinating subject because I didn't, as some of you at least, didn't knew anything about Wahlwind. So I started to working on it. It is, I will just give you a slight overview of what I'm going to present. This is the, I'm going to show you, explain you the, warum rede ich eigentlich Englisch? Entschuldigung, es ist doch in Deutsch. Okay, ich werde also die Hardware zeigen, was ich für Hardware gemacht habe. Es ist ein Grafikinterface für den Wahlwind mit Punkten, Vektoren und Ziffern. Der Wahlwind hat sehr viele Grafikdisplays gehabt, das muss man sich mal vorstellen. Für diese Demo, die Guy angesprochen hat, waren es nur 256 Wörter und später hatte er 2K und dann hat man noch ein Banking dazu gemacht, dann waren es gerade mal 8K, 8K. Finally, auf jeden Fall ein Mini-Computer mit vielen Grafikdisplays, werden wir gleich sehen. Interaktion mit dem Lichtgriffel hat Guy schon angesprochen, analoge Aufgabe auf Kathodenstrahlröhren, kein Bildschirmraster und es kann flackern, es wird auch flackern und das Schöne daran ist, wir haben Originalprogramme, wie Guy es schon angegeben hat. Wie er dann alles begann, ich setzte mich einfach mal in meinen Keller und sagte, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich so ein Punktdisplay wie vom Wahlwind einfach mal anzeige. Und dafür habe ich mir dann hier mit einem Arduino einfach einen Digital-Analog-Wandler gemacht und hier habe ich noch einen Spannungskonverter, weil ich habe verwendet mein uraltes IO12 Heathkit, reines Röhrenoszilloskop und also auch alles Röhren da drin. Und siehe da, ich fand den springenden Ball. Selber geschrieben, nicht der Originalcode, einfach nur, wie sieht sowas aus? Und da war ich so begeistert, dass ich sagte, das müssen wir etwas perfektionieren. Wie war die Situation? Ich wiederhole ein ganz bisschen was von dem, was Guy schon gesagt hat. Das ist diese Plakette, die er erwähnt hat, wo deutlich drinsteht, was der Wahlwind eigentlich war. Zu dieser Zeit hat man numerisch gerechnet. Und erst später kommerziell gerechnet. Man hat wenig Speicher. Grafische Systeme auf Rasterbasis waren natürlich unmöglich. Mit 256 Wörtern kann ich kein Raster von 4K oder sowas darstellen. Und der Wahlwind war auch noch der erste Rechner, der für Echtzeitbetrieb und Grafikausgabe gedacht war. Und ich kümmere mich jetzt ein bisschen um die Grafikausgabe. Hier nochmal zwei Bilder. Das eine kennen wir schon gerade und das andere ist ein Artefakt in einem Museum in Cambridge. Wahlwind hat viele Peripherie, haben wir auch schon gerade gehört. Hier gibt es eine ganze Menge und da gibt es eine ganze Menge. Das ist Input, das ist Output, wie drüber steht. Hier findet man die Lightgun. Das ist also ein Originalbild aus einem der Dokumente. Und hier findet man auch die Scopes da hinten. Das ist das, auf das ich mich jetzt konzentrieren werde. Was ganz interessant ist, ist, es gab auch irgendwo, und ich habe es noch nicht wiedergefunden, wo es war, aber ich werde es finden. Also wenn Sie wissen wollen, wo dieses Diagramm ist, müssen Sie permanent bei mir nachfragen. Ich werde es irgendwann wiederfinden. Da steht nämlich ganz interessant, dass man sich mal vorgestellt hatte, dass man eine rein grafische Programmierung macht. Hier hat man den Scope und den Liftgriffel und dann baut man sich hier die Befehle zusammen und so weiter und dann gibt man das nachher zum Lochkarten machen. Also das ist, soweit ich weiß, die erste Darstellung dessen, dass man eine grafische Programmierumgebung machen kann. Und sie war gedacht für den Wahlwind, umso mehr mal zu gucken, was man aus der grafischen Sache macht. Ich sagte schon, Wahlwind hat sehr viele Displays gehabt. Eines der wichtigen Dokumente ist dieses hier, das findet man unter BitSavers. Und da schreiben sie, dass sie im Testcenter drei Displays hätten. Ein normales Oszilloskop, 5 Zoll ist die übliche Größe. Ein 16 Zoll auf Radarbasis und noch ein weiteres 16 Zoll mit der Kamera, das hat Guy schon erwähnt. Da hat man sich also, das hat man gerne als Lineprinter-Ersatz gemacht oder auch Grafiken geplottet. Und jetzt geht es los und dann im sogenannten Direction Center gab es 19 kleine Oszilloskope und 30 große Displays. Alles an dieser kleinen Maschine. Ich weiß nicht, ob da wirklich 19 standen, aber es waren etliche, also es waren mehr als 2 und mehr als 4 große, also einfach nur mal als Zahl genommen. Was hatte man für Grafikgeräte zu dem Zeitpunkt? Halt das Oszilloskop, das Radar, ein Stiftplotter vielleicht und alle hatten Helligkeitssteuerung. Der Stiftplotter ja auch, wenn ich Stift drauf und runter mache, wird es schwarz oder weiß. Das war also die Ausgangsbasis, mit der man Grafik machen konnte und wollte. Und man hatte halt einen Lichtgriffel. Die Bilder haben Sie gerade schon gesehen, bis auf die rechts. Das kommt aus dem Sage-Projekt. Und was ich hier noch gefunden habe, ist, als man den Lichtgriffel ausprobiert hat, hat man da solch einen Oszilloskopbildschirm gehabt. Und das ist der Rest vom Lichtgriffel. Das geht so in so eine richtige Hand da hinein. Und man hat einfach nur, das war noch nicht mit Whirlwind, das war noch eine Erprobungsmaschine, wo man einfach nur mal versucht hat, Lichtpunkte ein- und auszuknipsen. Das ist also sozusagen eigentlich der Ursprung des Lichtgriffels, der erste Versuch davon. Man hat, weil man ja diese Storage Tubes, die Williams Tubes verwendet hat, auch schon damals Bilder gemacht. Aber keiner der Computer war dafür ausgelegt, das zu tun. Das war mehr oder minder ein Nebeneffekt. Wie geht das mit den Displays? Guy hat es schon in seinem angedeutet. Es gibt da Oszilloskope. Es gibt einen X- und einen Y-Bus, an dem man den Punkt bestimmt, auf dem der Strahl stehen soll. Und dann kann man über die Z-Leitungen da angeben, welche Oszilloskop das machen soll. Also es geht an alle Synchronen. Es gibt nur Punkte oder Linien, das heißt eine Vektorgrafik. Die Z-Intensität kann das Programm einstellen und sagen, auf welcher Linie soll da der Impuls kommen. Die Ein-Ausgabebefehle steuern. Und jetzt kommt ein kompliziertes System, um das zu übersetzen. Die haben erstmal 6 Bit, um anzugeben, welches Display dann gemeint ist. Und dann kommt da vor die Hälfte, jeweils die Hälfte, nochmal einen Kreuzschienenverteiler dazwischen. Und das lasse ich jetzt mal alles weg. Und letztlich hat jedes Oszilloskop eine Reihe von Schaltern. Da kann man dann sagen, welche Zeile man haben möchte. Und das heißt, man setzt sich hin und an das Scope und sagt dann, okay, mein Programm gibt das und das auf Kanal 1 und das auf Kanal 2. Modulo der Kreuzschienenverteilers. Da steht er noch schon. Die Auflösung war plus minus 1023, nicht Bit, Quatsch, plus minus 23. Nee, plus minus 10 Bit, also 11 Bit. Vom Zentrum des Displays. Der Whirlwind-Rechner war gedacht als Festkommarechner. Alle Zahlen, vielleicht hat es einer oder andere bei dem Assembler-Beispiel gesehen, waren gedacht als Festkommazahlen zwischen minus 1 und plus 1. Und genau das machte man auch mit dem Oszilloskop. Man gab also eine Zahl an zwischen minus 1 und plus 1 für bezogen auf die ganze Länge. Auf einem 16-Zoll-Bildschirm ist das eine Auflösung von 0,1 mm. Also schon sehr schön. Und es gibt auch ein extra Dokument, wie macht man einen 12-Bit-DA-Wandler oder plus-minus 11-Bit-DA-Wandler mit Röhren. Das ist ja nicht ganz so einfach, der diese Genauigkeit haben soll. Und es gibt nachher noch mal andere. Das heißt, es war eine Festkommazahl zwischen minus und plus 1, beide exklusive. Oder die plus 1 inklusive? Nee, beide exklusive. Jetzt werde ich einen kleinen längeren Exkurs über die IA-Befehle des Whirlwind machen. Das IO-System war von der Struktur her relativ einfach, von der Anzahl der angeschlossenen Geräte und deren Fähigkeiten sehr komplex. Der erste Befehl, den man brauchte, hieß Select IO. Damit wählte man das nächste Peripheriegerät an für die nachfolgenden Befehle. Das hieß auch immer, das vorige Peripheriegerät wird abgewählt, jetzt kommt das neue. Dann read, liest ein 16-Bit-Wort vom Peripheriegerät. Record heißt das dann als Maschinenbefehl, schreibt ein 16-Bit-Wort plus allerhand anderem dabei, aber im Wesentlichen. Und Block-in, Block-out, damit konnte man mehrere Wörter auf einmal schreiben und lesen. War nachher wichtig für die Magnetic Drum und natürlich auch für die Magnetic Tapes. Für unsere Fälle ist das, für uns ist das hier uninteressant. Der Befehl Select.io hat einen 11-Bit-Adressteil, in dem das Gerät und der Modus des Geräts gewählt wurde. Also mit diesen 1024 Möglichkeiten konnte man also anwählen, den Cardleser, das Tape, das, was auch immer, gibt eine lange große Tabelle, was man damit machen konnte. Unter anderem halt auch die Grafikausgabe. In dem Modus-Teil, also ziemlich viel von dem Address Space ist der Grafikausgabe gewidmet, hat man dann also 6-Bit, indem man das, was er Kategorie nannte, anwählt. Das ist eigentlich die Klasse oder die Kategorie des Oszilloskops. Das sind diese Leitungen, die nachher zu den Z-Leitungen werden. Der Akkumulator setzt die Y-Adresse schon mal und fest Komma plus minus 1 von der Mitte. Und dieser Befehl dauert nominal 30 Mikrosekunden, steht in den Dokumenten drin. Dann kommt Record und jetzt wird es interessant, denn jetzt wird der erste Punkt geschrieben. Der Akkumulator setzt jetzt die X-Ablenkung, das heißt, wir hatten ja schon Y definiert und jetzt kommt die X-Ablenkung. Dann wird beim Schreiben eines, jetzt gibt es drei Möglichkeiten, Punkt, Vektor oder Zeichen. Beim Erstellen eines Punktes haben wir also eine 100 Mikrosekunden Einschwingzeit definiert, steht in den Dokumenten und einen 70 Mikrosekunden Helltastimpuls. So, das heißt, wenn ich jetzt sage hier Record und die X-Ablenkung im Akkumulator habe und gesagt und als Peripheriegerät vorher den Punkt angewählt habe, dann kriege ich jetzt einen Punkt auf dem Schirm für 70 Mikrosekunden und nach 200 Mikrosekunden ist die Sache wieder vorbei. Dann kann ich rechnen und irgendwann den nächsten Punkt malen. Wenn ich einen Vektor schreiben will, kann ich keinen ganzen Vektor über den ganzen Schirm machen. Darüber können wir nachher noch mal in Ruhe diskutieren, warum das wohl so war. Auf jeden Fall hat der 2x5 Bit und konnte maximal ein 32. der Bildschirmbreite malen. Und auch hier wieder 100 Mikrosekunden Einschwingzeit, 70 Mikrosekunden Helltastimpuls, aber dann für den ganzen Vektor, der also damit deutlich dunkler ist als der einzelne Punkt, hat man in Kauf genommen. Und dann gibt es den Zeichengenerator, der 7-Bit für 7 Segmente überträgt. Das heißt, mit den 7 Segmenten hatte ich keinen festen Zeichensatz, sondern ich habe einfach das Bit-Pattern übertragen. Wieder 100 Mikrosekunden Einschwingzeit, 32 Mikrosekunden per Segment. Und dann war das Zeichen auf dem Schirm. Der Read-Befehl würde nur gebraucht im Grafikbereich, um den Lichtgriffel zu erkennen. Und zwar ging das nur unmittelbar nach dem Zeichnen eines Punktes. Kein Siebensegmentzeichen, kein Vektor, nix. Danach bekommt der Akkumulator, Read liefert halt ein Wort von der Peripherie in den Akkumulator. Das Vorzeichen, es ist überhaupt ein Lichtgriffel da gewesen. Und die restlichen 13 Bits sind frei, eines ist reserviert. Man kann bis zu 13 Lichtgriffel ansteuern und die Dokumentation benennt auch genau, wo welcher Lichtgriffel war. Dann, was ich etwas später gesehen hatte, hat der Lichtgriffel eine Auslösetaste, der also, wenn ich sie drücke, einmal die Koordinaten überträgt und dann ist wieder Ruhe. Das ist insofern interessant, weil wie die Maus auch, gibt es eine Rückmeldung nur per Programm. Das heißt, ich kriege nicht von dem Rechner, nicht an dem Lichtgriffel einen Indikator, der Computer hat das erkannt, das muss der Computer selber machen. Das hat natürlich das Problem, wenn ich also einen Punkt habe und hauke mir drauf und drücke drauf, dann muss ich entweder den Punkt verschwinden lassen oder einen anderen Punkt nehmen oder das ignorieren, wie mit der Maus auch. Bei der Maus habe ich heutzutage reichlich viele Befehle dahinter, kann sogar die Form ändern, hatte ich hier nicht. Das Einzige, das Programm hat gesehen, der Lichtgriffel ist angegangen und ich habe das jetzt so gemacht, dass der diese Auslösetaste sagt, bis zum nächsten Zeichen in irgendetwas, Punkt, Vektor, Grafik oder was auch immer, steht diese Information bereit. Denn ich muss ja irgendwo dafür sehen, wie kriege ich das mit der Hardware hin. Moment, so. Und was ich jetzt gemacht habe, ist hier ein Interface, hier ist ein Arduino, ein Raspberry Pi, ursprünglich war es ein Arduino, aber das war nur zum Testen, sollte schon immer der Raspberry Pi sein, auf dem der Simulator läuft, sodass wir das also da ankoppeln können. Hier ist die Hardware, die XY macht, das ist Hilfshardware, die Hardware hier macht den Helltastimpuls und dann geht es auf den Displaybus und für jedes Sichtgerät, und wir können also jetzt eine ganze Menge Sichtgeräte anschließen. Wir haben auch da, wir haben auch zum Vorführen zwei Installationen, eine mit drei und eine mit zwei Sichtgeräten. Und da kann man hier mit den Schaltern anwählen, welches Set-Signal haben will. Jetzt haben wir also das sozusagen halbwegs so gemacht, wie es vielleicht nahe dem Original kommt. Das Vektor-Interface ist dieses Interface-Modul, was wir vorhin gesehen hatten, hat die 40-polige Verbindung zum Raspi. Über SPI hole ich mir die digital-analog-Wandler und GPIO für den Rest. Und dann gibt es auf der rechten Seite den 16-poligen Display-Bus, an den ich jetzt beliebig viele Displays anschließen könnte. Ich kann bislang nur zwei, weil ich nicht mehr Adern habe. Dann gibt es noch eine I²C-Erweiterung. Und was wichtig ist, ich brauche eine zeitunkritische Ansteuerung. Denn versuchen Sie mal mit einem Raspberry Pi einen genau 70 Mikrosekunden langen Impuls zu machen. Das ist schwierig. Also mache ich das, diesen Helltastimpuls auf meinem Interface. Und halt diesen Basskoppler, wo ich den Bass von rechts nach links durchschleifen kann, die drei Koaxialausgänge habe, zwei Lichtgriffel anschließen kann und zum weil wir ja, Guy sagte schon, der Wirewind wurde viel mit Schaltern und Lämpchen bedient. Haben wir noch nicht, müssen wir noch mal ran. Als Ersatz habe ich da mal einen Taster und vier Schalter und vier LED ran gemacht, sodass wir wenigstens ein ganz bisschen davon simulieren können. Jetzt noch mal genauer das Interface-Modul. Guy, do you have your pointer ready for me? I've forgotten mine. Yeah, don't hurry. Okay. Ah, yeah, okay. This is the Raspberry Pi via SPI. Via SPI habe ich zwei DA-Wandler, die an zwei Integrierer gehen. Ganz normal, wie aus dem analogreichen Bereich bekannt ist. Und jetzt habe ich zwei Befehle. Der eine Befehl heißt Move, der setzt den Anfangswert der Integratoren. Das heißt, ich gebe die Adresse aus, die ich bekommen hatte über den SI und RC-Befehl. Und dann habe ich den Draw-Befehl, der jetzt tatsächlich das Belichten macht. Da kommt ein 50 Mikrosekunden Impuls, der startet die Integratoren. Derweil tue ich die Vektorrichtung, sozusagen die Geschwindigkeit, noch neu in den DA-Wandler und gebe es hier aus. Das heißt, ich mache es ein bisschen anders als im Original. Im Original haben die Folgendes gemacht, das habe ich aber erst später gelesen, da war ich längst schon so weit. Die haben die Vektorlänge wieder in einen kleinen DA-Wandler getan, von 5 Bit diesmal, und dann eine Rampe genommen, die genau vom Start zum Ziel läuft, und diese dann drauf multipliziert. Aber das funktioniert auch so ganz gut. Und dann gibt es hier halt die Bits aus dem Rekordbefehl, die sagen, welche der Leitungen ich ansteuern will. Ich habe natürlich keinen Kreuzschienenverteiler dazwischen. Und das geht dann halt auf diesen Display-Bus. Für die Lightguns kommt von dem Display-Bus hier ein Signal an. Und da werte ich nur die Flanke aus. Das heißt, in dem Augenblick, wo meine Lightgun sieht, dass sie einen Lichtpunkt hat, setzt da ein Flipflop. Das kann der Raspi auslesen und mit dem nächsten Move-Befehl wird das wieder zurückgesetzt. Soweit zur Hardware. Das ist dann die endgültige Schaltung, die ich jetzt nicht im Großen reinhole. Wer will, muss sie bei mir besichtigen. Was mache ich? Ich nehme einen Integrierer mit schnellem Anfangswert anstelle eines Multiplizierers und der Flanke. Ich habe einen Helligkeitsimpuls von 50 statt 70 Mikrosekunden. Hatte ich mir zu Anfang mal überlegt, hatte ich mal so die Dokumente gelesen und dann gesagt, naja, das könnte so hinkommen bei den Gesamtzeiten, dass es doch 70 sind. Ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe auch nur eine Einschwingzeit von 35 Mikrosekunden. Es funktioniert mit Einschränkungen auch kürzer und viel mehr hat keinen Sinn. Aber mein Interface kann nur einen Vektor machen. Alles andere müssen wir per Software im Raspberry machen. Wenn wir einen Punkt brauchen, müssen wir einen Vektor der Länge 0 schreiben. Und wenn wir eine Ziffer haben, dann müssen wir diese einzelnen Segmente auch per Software im Raspi machen. Insofern habe ich mir da das Leben leicht gemacht. Das ist der Integrierer mit einem schnellen Anfangswertsystem. Denn wenn Sie so im Analogrechenbereich unterwegs sind, wissen Sie, das Setzen des Anfangswerts eines Kondensators dauert manchmal ziemlich lange. Da sind also die üblichen Umschalter hier. Ich werde das mal jetzt nicht weiter ausführen. Hier haben wir diesen Buskoppler nochmal. Da sieht man die drei Koaxialanschlüsse für die Scopes und hier die beiden Lichtgriffelanschlüsse. Und da geht's rein, da geht's raus oder umgekehrt, es ist ein reiner Bass. Hier unten kann man wählen, welches Display man meint. Und dort hat man noch ein bisschen I.O., wenn man, das brauchen wir nachher beim Track-and-Scan-Programm. Wie Guy sagte, wurde dort über Schalter im Computer eingegeben, was dann nur als nächstes gemeint war, wenn der Lichtgriffel kommt. Und das simulieren wir jetzt hier durch die Schalter. Der Lichtgriffel, den habe ich geklaut. Übrigens die ganze Idee, da einen Integrator zu nehmen, habe ich auch von der Vectrex-Konsole, eine der wenigen, wenn überhaupt nicht vielleicht sogar die einzige Spielekonsole, die mit Vektorgrafik arbeitet. Und die haben dann diesen integrierten Sensor genommen. Und dann habe ich noch was extra gemacht. Wenn Sie sich an die Bilder erinnern, ich hole sie jetzt nicht her, man hatte da so, die IBM-Variante hatte so einen langen Stift, wie irgendwo so als Zielhilfe gedacht war. Ich habe jetzt bei uns auf Guys Vorschlag hin einfach eine Diode gemacht, die aufleuchtet, wenn wir einen Punkt überhaupt sehen. Das heißt, um ihn zu positionieren, weil es ist nicht so ganz einfach, den richtig auch gerade auf den kleinen Bildschirm hinzukriegen. Hätte ich einen großen Radarschirm, dann wäre das vielleicht was anderes. Aber der zeigt wirklich nur an, dass da was ist. Das ist keine Rückmeldung, dass das Programm das auch verstanden hat. Und das ist halt der Schalter und der Rest wird alles per Software gemacht in dem Raspi. Was haben wir für Programme? Guy hat es schon angesprochen. Wir haben den üblichen springenden Ball, wie er auch aus Analogrechnerbereichen ist. Das ist übrigens jetzt auch ein Bild vom Originalprogramm. Wir haben ein Mad Game, das war offenbar eine Vorstufe für jemanden, der ein NIM-Spiel machen wollte. Man kann also hier einzeln die Bits an- oder ausmachen, so wie so ein Schalter, aber die verschwinden nur. Hier kann man die ganze Reihe zurückmachen und hier kann man den Reset machen. Man sieht, die Originalbuchstaben sind etwas schwer zu lesen, anders als auf dem schönen modernen Bildschirm. Dann haben wir nochmal Blackjack und so sieht es bei mir aus dem Bildschirm aus. Also nicht ganz so schön und sauber wie auf dem modernen Bildschirm. Und manchmal sind die auch etwas klein, weil es gab noch eine Feature, die Anzeige zu vergrößern, das haben wir noch nicht da drin. So sieht das dann wirklich auf dem Bildschirm aus. Das kann man auch noch live jetzt gleich in der Ausstellung gucken. Und das ist einer dieser Testprogramme, die Guy angesprochen hatte, das ist der Bildschirmtest. Damit fanden wir dann heraus, dass wir irgendwo das letzte Bit verschlappt hatten, sodass er nicht an den Rand anzeigte. Somit kann man also testen, dass der auch wirklich alles anzeigt, was man haben will. Und das ist eine schwingende Seite, die läuft wirklich so langsam. Die wird auch nur aus Punkten gezeichnet. Also es gibt wenige Programme, die wirklich die Vector-Feature verwenden. Das Mad Game ist meines Wissens das einzige Originalprogramm. Und andere verwenden zwar das Character-Display, aber ansonsten kaum Vektoren. Dafür habe ich mir dann ein paar gemacht. Auch meins ist unter GitHub zu finden, allerdings bitte vorsichtig mit den Schaltungen und den CAD-Unterlagen. Da würde ich Sie bei mir mal Rückfrage halten. Das ist zwar die neueste Version, die ich auch habe, aber ich weiß Die Dokumentation ist dazu noch nicht vollständig. Es ist nicht, dass er keine da ist. Und meine sonstigen Aktivitäten kann man hier unter rclab.de finden. Mein größter Gang gilt natürlich Guy, der überhaupt erstmal diese riesige Arbeit gemacht hat, die Programme von den Tapes herunterzuholen und zwar herauszufinden, was da ist, und der den Simulator samt allem drumherum geschrieben hat und der auch ein sehr interessanter, wichtiger Diskussionspartner war. Ich stehe also auf den Schultern eines Riesen. Und wir haben Unterstützung bekommen vom MIT-Museum in Cambridge, vom Computer History Museum und vom Heinz-Nixdorf Museumsforum in Paderborn. Jetzt ist Zeit für Fragen. Irgendwer irgendwelche Fragen? Da hinten, da.
Die Sache mit dem Vektorzeichnen. Sie setzen den XY-Punkt,
ja,
und dann starten Sie die Integratoren für X, also für die beiden Richtungen,
ja,
mit einer gewissen Geschwindigkeit,
ja,
die auch übergeben wird.
Genau, das ist, das ist das zweite Mal, dass ich einen XY-Wert ausgebe. Wenn Sie sich erinnern, bei dem Rekordbefehl gab es nochmal diese 2x5-Bit, die die Geschwindigkeit angeben, sozusagen. Mhm. Genau so ist es.
Okay, und beim Punktsetzen zum Beispiel, haben Sie diese 50 Mikrosekunden-Timer drin?
Ja.
In der Hardware, wie weiß es der Raspi, der muss quasi mitloggen, der muss sagen, okay, jetzt wird der Punkt zu Ende sein und dann kann er den nächsten setzen.
Genau, okay, genau, genau.
Sonst und bei der schwingenden Seite haben Sie eine Menge von Punkten, das heißt, Sie können nicht schneller ausgeben.
Nein, 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 schneller kann ich nicht. Ich habe im Raspi halt eine Zeitschleife drin, die sagt, jetzt muss ich nach dem Ausgeben 50 Mikrosekunden warten und danach kann ich anfangen, mir die nächste Sache zu überlegen. Noch mehr Fragen?
Es gab ja ein paar Beispielprogramme mit unterschiedlichen Positionen für die Lichtpunkte, die über diese Lightgun erfasst wurden. Wie bekommt die denn mit, an welcher Position sie ist? Geht das nur übers Timing?
Also ja, nur übers Timing. Sobald, ich weiß nicht, wo hatte ich jetzt hier, Moment, da hatte ich doch zu einer der, ja, hier. Sobald ich einen Punkt bewege, setze ich dieses Flipflop zurück. Und sobald die Lightgun eine Flanke sieht, setzt es das Flipflop. Und dann hat der Python-Code Zeit genug, dieses Flipflop abzufragen. Und wenn die nächste Bewegung ist, das nächste Mal ein Punkt gezeichnet wird, das ist dieser Draw-Impuls dann beispielsweise. Aber bevor ich einen Draw mache, muss ich einen Move machen. Und dann wird das Flipflop wieder zurückgesetzt und die Information ist weg. In den Dokumenten steht ausdrücklich, das Erkennen eines Lightgun funktioniert nur unmittelbar als nicht sozusagen nächster Befehl nach dem Zeichnen eines Punktes. Dass es ein Punkt ist, machen wir auch in der Software und nicht in der Hardware, aber das ist eine andere Geschichte. Noch weitere Fragen? Nochmal hier vorne, bitte. Wir haben noch Zeit genug.
Auch zu dieser Lightgun, wenn Sie sagen, das funktioniert nur unmittelbar, dann müssen Sie zyklisch quasi in den Refresh fahren und dann kommt es unmittelbar ja immer wieder.
Ja.
Und dann können Sie da, wenn er da drauf ist, Sie sehen den Punkt und dann passt es zusammen
sozusagen. Ja, ja, ja. Es wird ja immer aus dem Rechner refreshed. Das ist also nichts, irgendwas, was stehen bleibt. Ich habe zwar ein Display da, ein späteres Display von der Sorte, die eigentlich die Information stehen lassen, aber beim Wirewind war das immer der Refresh und das ist auch genau das Problem. Das heißt, wenn der Programmierer nicht aufpasst, kriegt er auf demselben Punkt nochmal die Information. Deshalb sagte ich ja irgendwo, es gibt keine direkte Rückmeldung hier, Rückmeldung nur durch Programmierung. Das heißt, entweder er nimmt den Punkt weg. Ich habe sozusagen irgendwie als Anschauung noch nicht im Original Wirewind Assembler Code, sondern erstmal einfach in Python hingeschrieben, um es auszuprobieren, halt einmal Tic-Tac-Toe gemacht für zwei Spieler. Und da kriegt immer nur die Seite die Punkte, die jetzt dran ist. Das heißt, wenn ich einen Punkt anklicke, geht der Punkt weg, dafür kommt ein Kreis oder ein Kreuz. und ich habe keinen Punkt mehr, den ich anklicken kann. Das ist sozusagen die Logik, die dahinter steht. Ansonsten müssen das halt Blackjack ist es insofern kein Problem. Da muss ich also diese Taste haben, ansonsten ist es kein Problem. Ich habe also die Taste ja an der Lightgun, die einmal die Auslösung macht. Und wenn ich muss die loslassen, damit ich das nächste Mal einen Impuls kriege. Das ist schon ganz wichtig. Man hat nachher nachgedacht auch, es gibt irgendwo eine Bemerkung, dass man doch vielleicht auf diese Taste verzichten könnte und dann noch mehr Grafik malen könnte. Und das hat man in der Vectrex beispielsweise auch so gemacht. Für die Vectrex Spielekonsole gibt es also ein Zeichenprogramm, der dann immer schnell viele Punkte um den Mittelpunkt herum oder sogar einen ganzen Kreis malt und dann feststellt, in welche Richtung der wohl gegangen ist. Aber das hat man, glaube ich, beim Valorant dann doch nicht gemacht. Da hatte man zu viel andere Sachen zu tun. Und ansonsten halt beim Mad Game verschwindet der Punkt, wenn er angeklickt wurde. Und wenn der Punkt die ganze Zeile verschwinden lässt, dann verschwindet die ganze Zeile halt nochmal. Aber es ändert ja nichts. Okay, noch weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann haben wir, glaube ich, eine Viertelstunde Pause bis zum nächsten. Dankeschön. Thanks.